Ihr hört Proton, das freie Radio.
One, two, ready, go!
Ihr hört Zurückgeschossen, Vorarlberg unterwandert, das neue Sonntagsmagazin von 9 bis 10 Uhr.
War er auch Oberstudienrat. Seine zahlreichen Publikationen aufzuzählen, welche er verfasst oder an denen er mitgewirkt hat, würde einer eigenen Sendung bedürfen. Macht euch die Mühe und schaut mal auf Wikipedia nach. Unter dem Vorwand, ihm Kuchen und Kaffee zu servieren, ist es uns gelungen, ihn in das Radio Proton Studio zu locken, wo er natürlich nur ein Glas Wasser bekommen hat, aber uns über seine neuesten Forschungsergebnisse zum Thema Zwangsarbeit berichtet. Triggerwarnung: Die folgende Sendung enthält Schilderungen, welche für empfindsame Menschen verstörend wirken könnten. Sie sollten diese Sendung nicht hören oder nur zusammen mit anderen Menschen.
Sunday, bloody Sunday. Sehr geehrter Herr Dr. Bundschuh, Sie haben einen Forschungsbericht zur Arbeit unter Zwang in Fußsach erstellt. Wie haben Sie dieses Thema entdeckt? Was hat Sie an diesem Thema interessiert?
Ja, das Thema Zwangsarbeit in Vorarlberg beschäftigt mich seit Jahrzehnten und ich muss einfach dazu ein bisschen ausholen. Dieses Projekt ist eingebettet in einen Arbeitszusammenhang und damit wir uns eine Vorstellung der Dimension der Zwangsarbeit in Hitlerdeutschland und damit auch über die Dimension in den Grenzen der heutigen Republik Österreich machen können, damalige Ostmark, ein paar Grundsatzbemerkungen. Im gesamten Deutschen Reich wurden während des Zweiten Weltkriegs schätzungsweise mehr als 20 Millionen Menschen zwangsweise zur Arbeit eingesetzt. Diese Zahl wird derzeit allerdings noch nach oben gesetzt, da nicht nur die ins Reich Deportierten zu zählen sind, sondern überall dort, wo die deutsche Wehrmacht hingekommen ist, hat es Arbeit unter Zwang gegeben. Und da ist eben auch dieses Projekt Fußsach einmal zu verorten. Zwangsarbeit durch Hitlers Sklaven wurde auf den verschiedensten Ebenen geleistet, auch im Dorf Fußsach. Die Arbeits- und Lebensbedingungen dieser Arbeitssklaven waren sehr verschieden. Die sogenannten WestarbeiterInnen standen in der Rassenhierarchie der Nationalsozialisten an oberster Stelle. Unten standen die Polen und Polinnen, die Russen, Russinnen, Ukrainer, Ukrainerinnen, die sogenannten Ostarbeiter, Ostarbeiterinnen. Ganz unten die Romane und Sinti, die Juden und Jüdinnen. Sie sollten auch durch den Arbeitseinsatz in KZ vernichtet werden. Als Beispiel sei nur das KZ Mauthausen und die Nebenlager in Gusen, Gunskirchen und Ebensee genannt. Der Ausländerarbeitseinsatz war von der nationalsozialistischen Führung von Kriegsbeginn an weder geplant noch vorbereitet worden. Er entwickelte sich im Laufe des Krieges. Grundlage des Zwangsarbeitseinsatzes waren die sogenannten Polenerlasse und die Ostarbeitererlasse des Reichsführer SS und Chefs der deutschen Polizei Heinrich Himmler. Im Übrigen, eine Großmutter von Himmler stammte aus Bregenz. Die slawischen Untermenschen, so der Jargon der Nationalsozialisten, waren mit einem Ostabzeichen gekennzeichnet, die Polen und Polinnen mit einem P, also gebrandmarkt wie das Vieh. Auf der jetzt in Fußsach aufgestellten Stelle befindet sich ein Merkblatt, das den Umgang der einheimischen Bevölkerung mit diesen Menschen regelt. Darf vielleicht aus diesem Rundschreiben zitieren. Es heißt, Rundschreiben betrifft Einsatz von ausländischen Arbeitskräften. Für die gesamte Behandlung dieser Arbeitskräfte ist ausschlaggebend, dass sie jahrzehntelang unter bolschewistischer Herrschaft gestanden und systematisch zu Feinden des nationalsozialistischen Deutschlands und der europäischen Kultur erzogen worden sind. Wir müssen uns darüber klar sein, dass wir es hier mit primitiven Menschen aus dem Osten zu tun haben. Geheime Staatspolizei, Staatspolizeistelle Innsbruck, den 30. Oktober 1942. Ukrainer aus der Sowjetukraine und Ostarbeiter. Bei Anzeigen daher immer angeben, polnische Ukrainer oder Ostarbeiter. Freizeit. Grundsätzlich besteht für Ostarbeiter absolutes Ausgehverbot, das heißt, sie dürfen ihre Unterkunft nur zum Zwecke der Arbeit verlassen. Ihre Freizeit spielt sich demnach in den Unterkünften ab. Einer Ausgangsbewilligung kann nach längerem Arbeitseinsatz bei guter Führung unter Aufsicht eines besonders bewährten Ostarbeiters zugestimmt werden. Der Besuch von Kinos, Gaststätten usw. bleibt verboten. Verhalten. Jeder, gesellige Verkehr der Ostarbeiter mit deutschen Volksgenossen, mit ausländischen Arbeitskräften und insbesondere mit Kriegsgefangenen ist verboten. Der Besuch von Kirchen, Gaststätten und Ausflugsorten ist verboten. Allgemein Arbeitsunlust, Arbeitsverweigerung, Arbeitsflucht, reichsfeindliche Bestrebungen, Aufhetzung zur Sabotage und dergleichen werden bei Ostarbeitern mit Einweisung in ein Arbeitslager bzw. Konzentrationslager und in schweren Fällen mit dem Tode bestraft. Der Geschlechtsverkehr zwischen Polen und Deutschen ist verboten. Die männlichen Polen werden grundsätzlich mit dem Tode, die weiblichen sowie die Deutschen beiderlei Geschlechts mit längerer Einweisung in ein Konzentrationslager bestraft. So bekommt man ein bisschen einen Eindruck, unter welchen Rahmenbedingungen diese Zwangsarbeit vor Ort, also hier auch in Vorarlberg, in den einzelnen Gemeinden, wie hier in Fußach, geleistet wurde. Auf dem Boden der Republik Österreich, 1938 bis 1945, die sogenannte Ostmark. Auf diesem Boden leisteten mehr als 1 Million Menschen unter den unterschiedlichsten Bedingungen Zwangsarbeit. An die 20.000, so die Forschungen von uns hier in Vorarlberg, ein Gutteil davon auf den Baustellen der Illwerke AG im Montafon. Die Erinnerung an diese Menschen ist in Vorarlberg nach 1945 rasch verblasst. Sie ins Gedächtnis zurückzuholen, ist eben seit nunmehr 40 Jahren das Anliegen der Johann August Malin Gesellschaft, deren Obmann ich doch 3 Jahrzehnte lang war. Die damals, also in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, jungen Historiker der Johann August Malin Gesellschaft haben 1985 den Band von Herren- und Menschenverfolgung und Widerstand in Vorarlberg 1934 bis 1945 herausgegeben. Ein epochales Werk. Im Lexikon, das heute über die Homepage der Malin-Gesellschaft abgerufen werden kann, befinden sich weit über 1000, 2000 Namen von NS-Verfolgten hier vor Ort. Die Namen der Ermordeten oder jener, die der Euthanasie zum Opfer gefallen sind, kann man hier nachlesen. Kurt Grössing war federführend beim Aufsatz über die Zwangsarbeiter in Vorarlberg in diesem Buch. Er beleuchtete darin zum ersten Mal die Zwangsarbeit auf den Baustellen der Illwerke. Wesentlich waren dann die Oral History Forschungen von Margarete Ruff und mir. 2 Bücher sind hier zu erwähnen, bei denen ich mitgearbeitet habe, um ihre Jugend betrogen, 1995, und fast 2 Jahrzehnte später, minderjährige Gefangene des Faschismus. In beiden Büchern geht es um Interviews mit ukrainischen und polnischen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen, die hier im Land waren, die wir dann eben festgehalten haben. Das Buch Minderjährige Gefangene des Faschismus wurde im Übrigen auch ins Ukrainische übersetzt. Und wir haben es in Lviv, einst Lemberg, bei der dortigen Buchmesse präsentiert. Margarete Ruff, die Johann August Malin Gesellschaft, das Theater und der Landtagsclub der Grünen richtete im ausgehenden vorigen Jahrhundert einen privaten Spendefonds ein. Die Republik Österreich wollte damals offiziell mit der Zwangsarbeit nichts zu tun haben. Margarete Ruff, die grüne Abgeordnete Flinsbach und ich überbrachten private Spenden in die Westukraine, nach Kremenchuk und in die Ostukraine, nach Luhansk und Ravenki. Von 2006 bis 2008 arbeiteten Margarete Ruff und ich am Projekt Brückenschlagen, ehemalige Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus der Ukraine zwischen Rückkehr und neuer Heimat. In diesem Forschungsprojekt ging es uns darum, zu schauen, wie ist es den Zwangsarbeitern innen, die zurückgekommen sind in die Sowjetunion, wie ist es ihnen vor Ort dann ergangen? Vorneweg schlecht. Ja, als Abschluss organisierten wir 2008 in Rowenke ein sogenanntes Fest der Versöhnung. Zu dieser Veranstaltung kamen an die 100 Männer und Frauen. Sie alle hatten einen Teil ihrer Jugend unter Zwang in Vorarlberg verbracht, mit den unterschiedlichsten Erinnerungen an ihren damaligen Arbeitsplatz. Grundsätzlich die Arbeit auf den Baustellen, zum Beispiel der Illwerke in Montafon, war natürlich in der Regel härter als auf einem Bauernhof in Fußach. In der Regel. Denn sie wurden eben auch dort sehr, sehr unterschiedlich behandelt. Ja, wichtig vielleicht in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass 2013 das zentrale Seminar von Erinnern.at in Bregenz der Zwangsarbeit gewidmet war, und in diesem Zusammenhang entstand Unterrichtsmaterial zur Zwangsarbeit in Vorarlberg, das über die Homepage von Erinnern.at heruntergeladen werden kann. Ein Beispiel. Wir haben auch Wladimir Stepanenko in Rowenki aufgesucht und interviewt. Er war als Illwerkearbeiter zeitweise, aber auch in Fußach eingesetzt und stellte dann bei der Vorarlberger Landesregierung, wie 800 andere, einen Antrag auf Entschädigung, als die Republik Österreich im Jahre 2000 den Fonds für Versöhnung, Frieden und Zusammenarbeit installierte. Er hat nichts bekommen, denn so der damalige Koordinator der Landesregierung, in Höchst Fußach hat es keine Zwangsarbeit gegeben. Dieses Ablehnungsschreiben ist aus heutiger Sicht einfach unglaublich, und dieser Forschungsbericht belegt eben, dass es ganz anders gewesen ist, dass es durchaus eben auch hier in Fußach Zwangsarbeit gegeben hat. Na, welche neuen Erkenntnisse hat dieses Projekt gebracht? Was konnte 80 Jahre nach den Ereignissen noch erforscht werden? Was kann über Zwangsarbeit in Fußach heute ausgesagt werden? Ich möchte mich zunächst auch ganz ausdrücklich beim Geschichtsverein Fußach, namentlich beim Obmann Friedrich Schneider, für diese Initiative bedanken. Vor allem gibt es immer noch ganz wenige Erinnerungszeichen an die ehemaligen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Fraxern, Fontanella sind löblich zu erwähnen, und einige Erinnerungszeichen gibt es jetzt auch im Unterfond. Sie sind allerdings die Ausnahme. Umso höher ist es der Gemeinde Fußach anzurechnen, dass jetzt ein Denkmal neben der Kirche steht, das an die Geschichte dieser Zwangsarbeit vor Ort erinnert. Die Projekterkenntnisse sind auf dem Denkmal per QR-Code auf der Homepage von der Merlin-Gesellschaft abrufbar. Nur einige Blitzlichter zum Ausgangspunkt auch meiner Forschungen in Fußach und ein paar Ergebnisse daraus. Mit dem Gebietsveränderungsgesetz vom 18. Oktober 1938 erfolgte der Zusammenschluss der Gemeinden Höchst, Fußach, Geissau zur Gemeinde Rheinau bis 1947. Anmerkung: ein gemeinsames Projekt ist im Jahre 2025 nicht zustande gekommen. Drum nur der Fokus zunächst auf diesen Teil Fußach. Diese Gemeinde Rheinau hatte 1941 ca. 3400 Einwohner. Die Hälfte davon in Höchst. In Fußach lebten damals 663 Bewohner. Bürgermeister war der Reichsdeutsche Willi Wolf Klöppler in Fußach. Ortsgruppenleiter wurde August Kowi aus Geissau. Die meisten ZwangsarbeiterInnen in Rheinau gab es in Höchst beim Flugzeugbauer Kittelberger, der hauptsächlich für die Dornier-Werke arbeitete. Harald Walser hat in seinem bahnbrechenden Buch Bombengeschäfte die Zwangsarbeit in diesem Flugzeugbauerbetrieb näher beschrieben. Ein Problem eben für den Historiker ist ganz grundsätzlich die Quellenlage. Das Gemeindearchiv von Fußach weist zum Zeitraum 1938-1945 Lücken auf. Im Klartext: es gibt keine Unterlagen. Also wie in vielen Gemeinden, das Archiv wurde nach 1945 gereinigt, die NS-Akten vernichtet, entsorgt. Auch im Gemeindearchiv in Höchst gibt es für diesen Zeitraum nur Streufunde. Ich musste deshalb auf andere Quellenbestände, zum Beispiel im Landesarchiv, zurückgreifen. Und ich habe eben im Rahmen dieses Projektes neue Namen, Arbeitsstätten gefunden. Ein Ausgangspunkt war das Heimatbuch Fuchsach vom Jahre 2010, das ich jetzt ergänzen konnte. Die neue Namensliste weist 46 gesicherte Namen für Fuchsach auf. Dazu kommen 35 OsterarbeiterInnen bei der Wassergenossenschaft Fuchsach. Also auf ca. 700 Einwohner kamen rund 100 Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen, vor allem auch in der Ziegelei Ochsenreiter. Der jüngste Zwangsarbeiter, den ich herausgefunden habe, war Stefan Giviuk. Er war knapp 15 Jahre alt, als er aus der Ukraine nach Fuchsach deportiert wurde, und dort arbeitete er bei Gebhard Schneider, Haus Fuchsach 96. Anton Bobowski, er war bei Gebhard Blum, und Jan Slesak bei der Zementfirma Fiedl Ochsenreiter waren allerdings bereits 51 Jahre alt, als sie verschleppt und zum Arbeitseinsatz hier in Fuchsach kam. Die jüngste Arbeiterin war Tarasia Basisti bei Eduard Heidegger. Sie kam ebenfalls mit 15 Jahren nach Fuchsach. Uljana Worobei bei Fiedl Ochsenreiter war hingegen bereits 40 Jahre alt. Hauptherkunftsland laut Karteikarten Polen, und zwar aus dem Generalgouvernement, und hier waren die Arbeiter überwiegend bei der Firma Fiedl Ochsenreiter im Einsatz und natürlich aus der Ukraine, aus der ehemaligen Sowjetunion. Was ist vor Ort passiert? Na, viele Fluchtgeschichten gäbe es jetzt zu erzählen. Über den Rhein in die rettende Schweiz war es nicht weit, und viele dieser geglückten und missglückten Fluchtgeschichten wurden vom Jüdischen Museum von Hanno Löwy und seinen Mitarbeitern dokumentiert, und zwei neue Fluchtsteine auf dem Fahrradweg von Montafon zum Bodensee sind jetzt neu in Fuchsach aufgestellt. Im Fuchsacher Grenzgebiet scheiterten eben auch zahlreiche Fluchtversuche. Der Pole Mandrela wurde bei seiner Flucht aus dem Gemeindekotter in Fuchsach auf der Flucht erschossen. Also mitten im Dorf. Diesem ehemaligen Zwangsarbeiter, der im Dorf erschossen wurde, ist jetzt ein solcher Projektstein des Jüdischen Museums gewidmet. Ja, ein Bericht, Postenbericht, Gendarmeriebericht vom 1.10.1944 als Beispiel, dass eben viele dieser jungen ZwangsarbeiterInnen in die rettende Schweiz wollten. Ich zitiere: Zwei OsterarbeiterInnen wurden in das Gefängnis Bregenz zur Verfügung der Staatspolizei Bregenz vom Hiesiger Posten eingeliefert, wegen versuchter Flucht in die Schweiz und staatsfeindlichen Äußerungen. Dimension in Vorarlberg, das klar zu machen, Tausende landeten in den 7 Jahren der nationalsozialistischen Diktatur, zunächst in der Römerstraße 7 in Bregenz, dann im Gefängnis in der Oberstadt. Meinrad Bichler jüngst dazu eine Arbeit vorgelegt. Er schrieb: Angesichts der Tatsache, dass in der Vorarlberger Industrie und Landwirtschaft immer mehr ausländische ZwangsarbeiterInnen eingesetzt wurden, stieg auch die Zahl von Zugriffen durch die Gestapo, Arbeitsbummelei, unerlaubtes Verlassen des Arbeitsplatzes, Fluchtversuche, Sabotage und andere Zuwiderhandlungen gegen die rigorosen und diskriminierenden Fremdarbeitergesetze wurden von den Arbeitgebern gemeldet und von der Gestapo sanktioniert. Der zweite große Arbeitsbereich der Gestapo waren die zunehmenden Fluchtversuche deutscher Soldaten, die den totalen Krieg nicht mehr mitmachen wollten und in die Schweiz zu entkommen versuchten. Auch Zivilisten aus den unterschiedlichsten Reichsteilen versuchten, ihrer Verfolgung durch Flucht zu entgehen. Die Bewachung der etwa 100 Kilometer langen Vorarlberger Reichsgrenze zur Schweiz besorgte zwar die Zoll- und Finanzverwaltung, die aufgegriffenen Flüchtlinge wurden aber von der Gestapo übernommen. Wenn man nun die angegebenen Belegzahlen durchschnittliche Haftdauer auf die 7-jährige NS-Gewaltherrschaft hochrechnet, so waren mindestens 7000 einzelne Personen im Bregenzer Gefängnis inhaftiert. Meinrad Bichler macht hier auf diese Grenze auch aufmerksam, denn eben Fuchsach war ein, zum Teil ein Sperrgebiet, weil das Betreten dieses Sperrgebiets ohne Erlaubnis war verboten. Und trotzdem haben es manche versucht und es gab auch Fluchtversuche hier von Fuchsach aus mit tödlichem Ausgang. Beispiel: am 24. April 1944 erstattete Oskar Ochsenreiter beim Gendarmerieposten Rheinau Anzeige, dass die polnischen Zwangsarbeiter Josef Klaszinski, Johannes Chiari und Wojciech Seidlowski aus dem Lager der Ziegelei abhängig seien. Bei Ochsenreiter hat es eben ein eigenes Lager gegeben, zunächst für französische Kriegsgefangene und dann eben für polnische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die unter schwersten Bedingungen in der Ziegelei arbeiten mussten. Am 8. Mai 1944 entdeckte der Hilfszollassistent Herbert Thur um 11.30 Uhr am Alten Rhein eine Leiche. Sie befand sich ca. 500 Meter unterhalb der Rheinbrücke Rheinau-Geisau-Rheineck, 8 Meter vom deutschen Rheinufer entfernt. Zunächst mussten Zollsekretäre die Grenzlinie feststellen. Hierauf barg man mit einem Flachboot die Leiche und verständigte den Gendarmerieposten Rheinau. Hauptwachmeister Karl Schertler durchsuchte den Toten und konnte ihn eben eindeutig als den geflüchteten polnischen Zwangsarbeiter Wojciech Seidlowski identifizieren, da er seine Arbeitskarte mit Lichtbild bei sich hatte. Außerdem wurde bei ihm dann eine Geldtasche mit 37 Reichsmark gefunden. Der Gemeindearzt stellte den Tod durch Ertrinken fest und bereits am 9. Mai 1944 wurde Wojciech Seidlowski auf dem Ortsfriedhof in Geisau beerdigt. Aus dem Bericht des Posten Rheinau vom 2. September an die geheime Staatspolizei geht dann hervor, dass eine Ostarbeiterin am Grab von Seidlowski eine Rede gehalten hat. Und deshalb wurde sie verhaftet und ins Gefangenenhaus in Bregenz eingeliefert. Ich kann über das weitere Schicksal dieser Verhafteten nur Vermutungen anstellen. Und eine Vermutung ist, dass eine dieser beiden Verhafteten dann weiter von Bregenz bis zur Vernichtung in Auschwitz gebracht wurde. Eine Vermutung, die allerdings Hand und Fuß hat. Bevor die Zwangsarbeiterinnen in Fuchsach eingetroffen sind, das muss man sich immer vor Augen halten, hatten sie einen unglaublichen Leidensweg hinter sich, den wir uns ganz schwer vorstellen können. Junge Mädchen wurden unter der Drogen, Eltern werden erschossen, dazu angehalten, sich Anführungszeichen freiwillig zu melden. Dann wurden sie in einen Zug hineingepfercht und nach 14 Tagen landeten sie im Durchgangslager Wörgl. Also diese Frage hat uns beim Projekt 2006 bis 2008 besonders interessiert und wir haben dazu auch Interviews gemacht. Eben, auf welchem Weg sind Sie deportiert worden? Unter den zahlreichen Interviews, die ich geführt habe, ist eines hervorzuheben. Frau Ivanovna hat mir erzählt, sie habe sich als 15-jähriges Mädchen freiwillig gemeldet für 3 Monate Ernteeinsatz in der Landwirtschaft. Geworden sind es 3 Jahre im Lager der Textilfabrik von Franz Martin Dornbirn. Und als sie im Lager war, war ihr klar, ich bin ein versklavter Mensch ohne freien Willen. Eben die meisten haben sich gemeldet, weil sie unmittelbar bedroht wurden. Zum Beispiel meldeten sie sich, weil ihnen angedroht wurde, die Eltern werden erschossen. Ja, und sie hat uns eben auch erzählt, wie es in diesem Zug von der Ukraine bis nach Dornbirn zugegangen ist. Wörgl war die Verteilungsstation für die Arbeitsämter, die Zuteilung an die Arbeitsplätze innehatte. Also ganz konkret, die Arbeitskräfte Fussach wurden vom Bregenz aus Arbeitsamt zugeteilt. Verlassen des Arbeitsplatzes war selbstverständlich nicht gestattet. In Wörgl erfolgte die Erstuntersuchung dieser Deportierten. Arbeitsunfähig war, zum Beispiel schwanger, wurde zunächst noch zurückgeschickt. Ab 1942 fielen kranke ZwangsarbeiterInnen der Mordaktion 14F13 im Tötungsschloss Hartheim zum Opfer. Das heißt, wer hier mit einer schweren Krankheit gekommen ist, wurde der Vernichtung zugeführt. Bei den durchgeführten Röntgenuntersuchungen, in übrigens ein Quellenbestand, den man bisher in Vorarlberg viel zu wenig erforscht hat, stellte der Arbeitsarzt, der Amtsarzt, bei den Ankommenden in Feldkirch zum Beispiel Tuberkulose, Ruhr, Typhus, Diphtherie oder Malaria fest. Also diese Akten für Fussach habe ich zum ersten Mal genauer angeschaut. Ja, nur 3 Beispiele, woher die Menschen, die in Fussach als Beispiel eben zwangsweise Arbeit geleistet haben. Woher kamen sie? Auf der Arbeitskarte der Ochsenreiterarbeiter Eugenius Dares und Josef Skalczynski ist als Herkunftsort Polen Generalgouvernement Petrikau vermerkt. Wenn man jetzt überlegt, wie hat es in Petrikau zu der Zeit ausgesehen, als dieser Mann deportiert wurde, ja, dann lässt sich Folgendes feststellen. 1938 wurden dort erst die ersten Ghettos auf polnischem Boden mit 25.000 Insassen, Anführungszeichen, eingerichtet. 22.000 von denen wurden in das Vernichtungslager Treblinka deportiert und dort ermordet. Etwa 3.000 die Überlebenden in Zwangsarbeitslager geschickt. Und, das klarzumachen, Mordkommandant im Tötungslager Treblinka war ein Vorarlberger. Es war der Bregenzer Arzt Dr. Irmfried Eberl, über den Kollege Dreyer geforscht hat. Hier in Treblinka wurden ca. 700.000 Menschen, unter ihnen die Juden und Jüdinnen von Warschau, ermordet. Hauptverantwortung, um das noch einmal zu betonen, Kommandant Dr. Irmfried Eberl aus Bregenz. Sein Bruder Harald Eberl, über den hat es bis jüngste Zeit keine Forschungsarbeiten gegeben. Im Band Menschenverächter haben wir vor 3 Jahren auch die Biografie von Harald Eberl erforscht. In Kurzform, er war das, was man heute Vorarlberger Wirtschaftslandesrat bezeichnen würde, und er war Aufsichtsratsvorsitzender der Vorarlberger Illwerke. Nach 1945 setzte er dann seine Karriere als Unternehmer in München fort. Ihm wurde nie ein Haar gekrümmt und seine Geschichte wäre in Vergessenheit geraten, wenn eben nicht ein Aktenfund Kollege Dreyer seiner Biografie in jüngster Zeit angeregt hätte. Anderes Beispiel. Olga Janjuk, die bei den Landwirten Josef Humpeler und Valentin Mattis im Einsatz war, stammte aus Kamenez-Podolsk. Der Name wird niemand etwas sagen, aber in der Nähe ihres Geburtsortes ermordeten Angehörige des deutschen Polizeibataillons 320 und Mitglieder des Sonderaktionsstabes der höheren SS-Polizeiführer Russland Süd, SS-Obengruppe, Führer war Friedrich Jeckel, Ende August 1941 rund 23.600 Juden und Jüdinnen. Das Massaker war die bis dahin größte Mordaktion an Juden, also der Auftakt zum Holocaust. Es fand hier gut einen Monat vor den Massenerschießungen von Babi Yar bei Kiew diese Morde statt. Und es ist eben der entscheidende Schritt von der selektiven Mordpolitik zur angestrebten vollständigen Auslöschung des europäischen Judentums. Diese Massaker waren ein entscheidender Schritt eben zum Holocaust. Und ja, die Überlebende aus diesem Dorf, eine Überlebende, kam hier nach Fusach. Oder Deisser Kotelnitz, Jahrgang 1923, kam am 5. Mai 1943 zum Landwirt Jakob Schneider in Fusach. Sie stammte aus Simferopol, der Hauptstadt der Krim, Ukraine, derzeit russische Besatzung. Als Simferopol-Massaker, auch Weihnachtsmassaker, wir stehen kurz vor Weihnachten, wir sollen uns an diesen Teil der Geschichte erinnern. Hier in Simferopol vollzog sich ein Massenmord an den aschkenasischen Juden, Krimtschaken, durchsprachig Krimjuden und Roma. Unter dem Sonderkommando 11b und der Stabseinheit der Einsatzgruppe D des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS mit eben Unterstützung der Wehrmacht im Dezember 1941. Ja, vielleicht eben hier ein Einschub. Ja, die sogenannte Wehrmachtsausstellung hat uns am ausgehenden zweiten Jahrtausend beschäftigt und wir wollten sie hier nach Vorarlberg bringen. Aber damals hat es geheißen, diese Ausstellung wird hier nicht unterstützt. Wer sich dafür interessiert, soll nach Konstanz fahren. Also wir hatten den Ort, wir hätten alles vorbereitet gehabt. Die Grünen unter dem leider viel zu früh verstorbenen Kollegen Eckhard Mutter, Jüdisches Museum und Johann August Malin Gesellschaft. Eine große Aufregung, denn wir alle sind aufgewachsen mit dem Märchen der sauberen Wehrmacht. Wehrmachtsangehörige haben nichts gemacht. Das war die Gestapo oder das waren eben die Einsatzkommandos. Ja. Heute weiß man natürlich, die Geschichte ist etwas komplizierter. Aber ein Beispiel, wie eben nach 1945 die Geschichte hier verdreht und vergessen wurde. Das Weihnachtsmassaker von Simferopol ist ein Beispiel dafür, dass eben nicht nur Sicherheitsdienst etc. etc. in den Massenmord involviert war, sondern auch die angeblich so saubere Wehrmacht. Also diesen Massenmord, um das noch einmal klar zu machen, fielen ungefähr 13.000 Menschen zum Opfer, darunter 10.600 Juden, Jüdinnen, 1.500 Krimtschaken und 600 bis 1.000 Romas. Und dieses Massaker gilt als herausragendes Beispiel für die enge Zusammenarbeit zwischen militärischen Befehlshabern und Verantwortlichen des Reichssicherheitshauptamtes beim Völkermord an Juden und Romas. Ja, beim Projekt Brückenschlagen, ehemalige Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus der Ukraine zwischen Rückkehr und neuer Heimat, durchgeführt 2006 bis 2008, haben Margarete Ruf und ich uns eben der Frage gewidmet, habe schon darauf hingewiesen, wie es diesen Menschen nach ihrer Rückkehr in die Heimat ergangen ist. Also was haben wir erforscht? Wir haben erforscht zunächst die Zwangsarbeit vor Ort. Hier in diesem Zusammenhang eben auch die Frage, wie sind diese Menschen nach Vorarlberg gekommen? Und jetzt ging es darum, wie ist es ihnen ergangen, nachdem sie zurückgekommen sind? Und nüchterner Forschungsbericht, rund ein Drittel ist nicht zurückgekommen. Sie verschwanden in den stalinischen Lagern. Sie galten in der Sowjetunion als Landesverräter, weil sie für den Feind gearbeitet hatten. Also sehr zynisch gesprochen. Wer das Glück hatte, als 16-jähriger Bub auf den Baustellen der Illwerke zu landen und dann zurückgekommen ist, der hatte Glück, denn er war ja noch nicht militärpflichtig unter Stalin. Und deshalb, ja, was ist denn passiert? Da haben wir zahlreiche Interviews dazu geführt. Also wer nicht in den Filtrationslagern exekutiert wurde, die könnten wir natürlich nicht interviewen. Ja, die das Glück hatten, Anführungszeichen, ja, den Archipel Gulag zu überleben. Auch solche Beispiele hatten wir. Das gilt vor allem für die wehrpflichtigen Soldaten. Wer also das Glück hatte, als 15-, 16-Jähriger im Land Vorarlberg Zwangsarbeit zu leisten, dann zurückkam, landete für 6 Jahre beim Militär, statt 3 Jahre. Und was musste er dort tun? Zwangsarbeit leisten. Und sie wurden schlechter behandelt als, Zitat, wir Kriegsgefangene, so der Zeitzeuge Bösch aus Lustenau bei einem Vortrag über Zwangsarbeit in Lustenau. Er war im Publikum und hat dann geschildert, wie es diesen jungen Burschen, die aus Vorarlberg gekommen sind, beim russischen Militär gegangen ist. Eine ganz eigene, schreckliche Geschichte. Also unsere Gesprächspartner in Luhansk, Rowenki, kamen in der Regel 1951 in ihre Heimat zurück. Also so ein typisches Schicksal ist 1942 deportiert, Zwangsarbeit hier im Lande, etwa auf den Baustellen der Illwerke, 1945 zurück, 6 Jahre Zwangsarbeit beim russischen Militär, weil er im Feindesland gearbeitet hat und dann eben 1951 wieder im Land. Hier war er aus rassischen Gründen ein Untermensch, dort aus Klassegründen. Das heißt, diesen Zurückgekehrten wurde es verwehrt zu studieren. Sie haben einen miserablen Arbeitsplatz bekommen, aber nicht nur sie haben unter der Zwangsarbeit hier in Vorarlberg gelitten, sondern auch ihre Kinder. Denn sie waren ja Kinder von, also Blickpunkt Stalin und Nachfolger, sie waren Kinder von Klassenfeinden. Und so zieht sich eben diese Geschichte herauf bis in die Gorbatschow-Zeit, wo dann diese Gesetze geändert wurde. Ja, also diese Menschen kamen aus Vorarlberg nach Sibirien, Kirgisien, Usbekistan und Tadschikistan. Also eine erneute Deportation in ihrem eigenen Heimatland. Ja, und natürlich, wenn man schaut, wie ist es eben ihnen hier in Vorarlberg gegangen, wie ist es ihnen in der Sowjetunion gegangen, da gibt es natürlich große Unterschiede, aber ein Kapitel, das noch viel zu wenig erforscht ist, mit dem ich derzeit konfrontiert werde, ist das Schicksal von jungen Frauen. Denn manche von ihnen, die Zahl können wir nicht angeben, aber manche von ihnen wurden Opfer sexueller Gewalt auf den Bauernhöfen und waren schwanger. Und fürchterliche Lebensschicksale knüpfen sich dann. Wir haben also auch Frauen kennengelernt, beziehungsweise Freundinnen von Frauen, die hier schwanger wurden. Und das Kind, muss es sagen, aus Angst vor der Rückkehr in die Heimat zum Fenster hinausgeworfen haben. Ja. Also auch solche Schicksale gibt es, wenn man sich mit Zwangsarbeit vor Ort hier befasst. Oder aus der Alltagspraxis, 14 Tage ist es her, bekomme ich einen Anruf eines Mannes aus Thorn, sagt, sie beschäftigen sich doch mit Zwangsarbeit. Und ja, auch wir hatten eine Ukrainerin und eine Polin auf dem Hof. Ja, habe ich gesagt, ja, das gibt es. Und dann sage ich, ja, aber beide wurden schwanger. Und jetzt ist dieser Mann so 80 und der Schluss, ich müsste ja Halbgeschwister in Polen und in der Ukraine haben. Können Sie mir bei der Suche helfen? Also das hängt bei der Forschung von Zwangsarbeit dran und die Kollegin Ruff und ich sind eben jetzt seit Jahrzehnten auch mit solchen Fragen befasst und jetzt könnte ich eine eigene Sendung darüber machen, wie solche Suchen ausgegangen sind und etc. Ja, ich muss ja langsam zum Schluss kommen. Zwangsarbeit ist eben zu sehen, um das noch einmal auf den Punkt zu bringen. Rassische Verfolgung hier vor Ort, Klassenverfolgung bei der Rückkehr in die Sowjetunion. Auch ein Beispiel, weil es fällt mir gerade ein und es berührt mich immer noch. Also in Rovenki besuchten Margarete Ruf und ich im Jahre 2006 Maria Malaschenko. Sie war, das wussten wir aus den Listen hier, auch Zwangsarbeiterin in Vorarlberg. Also wir kommen in ein Häuschen in Rovenki und da sitzt eine schwer kranke Frau. Sie sitzt am Tisch vor ihren Medikamenten, neben ihr der Mann. Ihr Mann zu unserer Begrüßung. Wenn ich das gewusst hätte, dass sie auch bei Ihnen war, hätte ich sie nicht geheiratet. Also das waren die ersten Worte des Interviews. Ja, dieser Mann war Direktor einer Autofabrik und bis zu Gorbatschows Regierungsantritt hat niemand gewagt, dem Herrn Direktor auch zu sagen, auch ihre Gattin war mit uns in Vorarlberg. Denn man muss sich vorstellen, wenn man nach Rovenki kommt, dann kommt man auch in einen Straßenzug, wo alle in Vorarlberg waren. Frau Tschatschenko ist auf uns zugekommen mit den Worten, natürlich Dolmetscher dabei, lassen Sie Bürgermeister Dreher aus Dornbirn grüßen. Also diese Frau war das Mägdchen, Anführungszeichen, im Weißen Kreuz in Dornbirn beim NS-Bürgermeister Dreher und er hat seine, Anführungszeichen, Ukrainerin gut behandelt. Sie hat uns ein Fotoalbum aus Dornbirn gezeigt, auf dem Marktplatz. Sie musste kein Ostarbeiterzeichen tragen. Sie hat auch gesagt, der größte Fehler war, ich bin zurückgekommen nach Rovenki. Ihre Schwester ist im Übrigen hier in Dornbirn geblieben und hat sich jahrzehntelang versteckt, aus Angst zurücktransportiert zu werden. Ja, Frau Malaschenko, ich sehe sie, wenn ich jetzt erzähle, vor mir, wie sie da sitzt, die Tränen rinnen ihr herunter. Es ist ja wahnsinnig angenehm, wenn ihr Mann zu zur Historikerin, zum Historiker sagt, ich hätte sie nicht geheiratet, wenn ich gewusst hätte, sie war sozusagen im Feindesland und hat dort zwangsweise Arbeit geleistet. Ja, etwas Besonderes vielleicht noch zu Fusach. Im Rheingebiet wurden eben auch Drainagearbeiten geleistet. Also ja, da ging es um die Meliorisierung der Sumpflandschaft am Rhein. Die wurde von der Wassergenossenschaft Fusach auch durchgeführt. Und mir war auch ein Gespräch in Erinnerung, und zwar mit Herrn Stepanenko. Ich habe ihn in Rovenki interviewt und auch er wurde als junger Mann auf die Baustellen der Illwerke verschleppt. Zunächst schilderte er mir das Leben im Winter im Silvretta-Dorf. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Ja, er war also beim Bau der Staumauer auf der Bieler Höhe eingesetzt. Und dann wurde er im Frühling, 1943, nach Fusach abkommandiert. Und ich habe mir notiert, er erzählt mir, diese Arbeit war noch härter. Nachdem er mir eben, nachdem, Illwerke-Arbeit geschildert hat, sagt er, diese Arbeit war noch härter. Darum habe ich mich an diesen Namen erinnert und ich habe ihn eben bei den Recherchen zum Fußhoff-Projekt wieder gefunden. Und ja, er hat eben ein Ansuchen gestellt an die Landesregierung, Entschädigungsansuchen, ich habe schon gesagt, und bekommt die Antwort, Zwangsarbeit hat es hier Fußhoff nicht gegeben. Also überflüssig zu sagen, was das ausgelöst haben muss bei Herrn Stepanenko. Und überflüssig ist auch, glaube ich, zu sagen, dass eben der Arbeitseinsatz dieser Zwangsarbeiter bei der Drainagearbeit nach 1945 verdrängt, vergessen und verschwiegen wurde. Und dieser Befund gilt eben weitgehend für die Befassung mit Zwangsarbeit in Vorarlberg bis herein ins dritte Jahrtausend. Und umso wichtiger ist jetzt die Enthüllung der Stele in Fußach. Sie soll die Erinnerung an dieses sogenannte dunkle Kapitel unserer Geschichte wachhalten. Und vielleicht, das ist jetzt noch die Hoffnung, vielleicht wird doch aus dieser Vergangenheit gelernt. Wie nötig das alles ist, zeigt gerade der vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands veröffentlichte Rechtsextremismusbericht. Nimmt man die letzten Jahre her, ja, da steht Vorarlberg an der Spitze rechtsextremer Straftaten. Ein mehr als betrüblicher Befund, auf den ich nicht näher eingehen kann, aber es soll doch gesagt werden vom Historiker. Wenn man liest, dass in einem Bundesland Stern, ja, jetzt unter einer blau-schwarzen Koalition Sozialleistungen gekoppelt werden mit der Drohung, sonst ins Gefängnis zu wandern, dann stellt es dem Historiker die Haare auf, weil er kennt eben diese Geschichte aus der Vergangenheit und deswegen ist es so unglaublich wichtig, sich an diese Vergangenheit zu erinnern. Und deswegen haben wir diese Arbeit auch jetzt 4 Jahrzehnte lang gemacht. Sie ist nicht zu Ende, muss weitergeführt werden. Denn in vielen Orten haben wir zwar ein Kriegerdenkmal, aber kein Erinnerungsdenkmal an die Zwangsarbeit in diesem Land. Und noch einmal danke der Gemeinde Fußach, die jetzt ein Zeichen gesetzt hat und an diese Geschichte vor Ort erinnert.
Ihr hört Proton, das freie Radio.
Told that after the war, the night.
Ihr hört Proton, das freie Radio.